ganz und gar um Frieden gehen. Wir sehen ja und hören ja, was in dieser Welt geschieht. Und man fragt sich immer mehr, was soll hier eigentlich noch alles passieren? Ne? Diese Wagner-Söldner-Gruppe da, die mit den Russen gegen die Ukraine gekämpft hat, dreht sich auf einmal um und marschiert gegen Russland. Unfassbar. Jürgen hat ja auch schon dazu einiges gesagt. Im Frieden leben, das ist ja was sehr Schönes und wir sehen uns auch alle danach. Aber wie heißt es im Wort Gottes? Wenn sie rufen, Friede, Friede, kommt er schnell über sie. Es gibt doch leider so oft viele Konflikte, das fängt ja schon bei uns an, in der Familie, am Arbeitsplatz oder unter Freunden oder in Gesellschaft. Und es gibt so viele kriegerische Konflikte zwischen den Völkern. Viele sind weit weg und berühren uns nicht so stark, aber manchmal kommen sie uns auch gefährlich nahe. Und viele haben Angst. Angst, dass auch in Deutschland ein Krieg kommen kann. Die Sehnsucht nach Frieden ist groß unter den Menschen, aber irgendwie funktioniert das trotzdem nicht. In der weiten Welt scheint es immer mehr Konflikte und Kriege zu geben und vor einiger Zeit meinte ein Kriegsreporter, dass das wohl immer so bleiben würde. Weil der Mensch so ist, wie er ist. Im Kleinen reicht manchmal schon ein kleines falsches Wort, eine falsche Geste oder ein Fehler und schon gibt es Streit unter Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. In der Bibel ist Friede ein ganz zentrales Thema, weil es eines der zentralsten Themen unseres menschlichen Lebens ist. Im Alten Testament geht es sehr oft um Krieg und Frieden. In der Weihnachtsgeschichte heißt es dann Friede auf Erden. Jesus begrüßt seine Jünger nach der Auferstehung mit dem Friedensgruß, Friede sei mit euch. Ich möchte einen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief im 1. Kapitel ab Vers 3. Und da heißt es, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allenthalben und alle Zeit für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr seid durch ihn in allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnis, wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig geworden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi, welcher auch wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesu Christus. Eigentlich geht es mir schwerpunktmäßig um den Vers 3. Aber dieser Textzusammenhang soll uns auch einen Hinweis geben, dass wir als Christen bei allen Umständen in dieser Welt Frieden in unserem Herzen haben können. Auch Paulus hat ja diesen Gruß, Friede sei mit euch, in seinen Briefen verwendet. Einigermaßen Frieden gibt es, wenn es allen gut geht, keiner das Gefühl hat, zu kurz zu kommen und dem anderen was neidet. In Frieden leben, das ist was sehr Schönes und wir sehen uns danach, habe ich gesagt. Wenn Regeln aufgestellt werden, an die sich alle halten, zum Beispiel in der Familie, in einer Firma oder im Staat oder auch in der Gemeinde, oder wenn eine Gruppe stärker ist und die eigenen Regeln mit Macht durchsetzen kann. Aber ist das Frieden? Ist das Ordnung? Vielleicht ein Waffenstillstand oder aus Angst vor Strafe, ein sich unterordnen zum Beispiel, wenn wir uns im Straßenverkehr an die Regeln halten, um kein Bußgeld bezahlen zu müssen. Ist das Frieden? Das alles ist ein vorläufiger Friede. Es ist erst immer noch besser als Streit oder Krieg, aber es ist kein wirklicher Friede. Richtiger Friede ist mehr. Im Hebräischen steht dafür das Wort Shalom. Und damit ist ein allumfassender Friede gemeint, wo das Leben aufblühen kann. Weil alle von der Liebe angefüllt in der Liebe zu Gott, zum Nächsten, zur Natur und zu sich selbst leben. Sie fühlen sich nicht zum Guten genötigt, sondern leben aus einer inneren Motivation heraus. Wahrer Friede aus der Liebe heraus ist mehr als ein durch Ordnungen geregeltes Zusammenleben. Und deshalb kann Martin Luther sagen, ich blätter hier immer verkehrt rum. Wenn alle in der Liebe leben würden, sagt Martin Luther, bräuchten wir keine Gebote und Regeln. Und so ist es auch zu verstehen, wenn Jesus in Matthäus 5, Vers 20 sagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Hier geht es sicherlich auch um Selbstgerechtigkeit. Und Selbstgerechtigkeit fordert manchmal auch andere auf, zu folgen. Egal worum es geht. Aber trotz guten Willens klappt das ja auch nicht. Und woran liegt das? Liegt es an mangelndem Willen? Wobei es doch so viel Sehnsucht nach Frieden unter den Menschen gibt. Die guten Menschen sagen, es liegt daran, dass es böse Menschen gibt. Sie haben recht, aber wer gehört dazu und wo fängt das Böse an? Gibt es überhaupt wirklich gute Menschen? Der Sozialismus behauptet, dass es an den Umständen der ungerechten Verteilung der Güter liegt. Da ist vielleicht was dran, denn Ungerechtigkeit jeder Art verhindert Frieden. Aber es ist noch in keiner Gesellschaftsform gelungen, wirkliche Gerechtigkeit herzustellen, auch nicht im Sozialismus. Die Bibel ist da realistischer. Sie sieht die Ursache für den Unfrieden in der Welt im Menschen selbst. An seinen Ureigenschaften wie Neid, Gier, Eifersucht und Missgunst, an seiner Gottverlorenheit, denn ohne Gottes Fürsorge muss ja jeder für sich selber kämpfen. Und daraus resultiert seine Angst, im Überlebenskampf zu kurz zu kommen, sich selbst behaupten zu müssen, untergebuttert zu werden, zu verlieren gegenüber denen, die dreister sind. Mit seinen Vorstellungen von einem guten Leben nicht zum Zug zu kommen und für sich nicht genügend Raum zu haben, um sich zu entfalten. Warum soll denn nun der christliche Friede besser und erfolgreicher sein? Sicher sind die Regeln Jesu viel besser als alle anderen menschlichen Regeln. Aber wäre das nicht nur eine fromme Diktatur? Die Kirche hat in der Vergangenheit und bis heute immer wieder versucht, seinen Mitgliedern einheitliche Regeln für das private und gesellschaftliche Leben zu geben. Aber dadurch ist nicht mehr, sondern weniger Frieden und Gerechtigkeit entstanden. Die Bibel macht deutlich, dass Gott tiefer ansetzt. Er verändert den Menschen von Grund auf. In Hesekiel Kapitel 11, Vers 19 sagt Gott, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist und sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischliches Herz geben. Und im Neuen Testament lautet die Botschaft, dass Jesus zurück in die Geborgenheit des himmlischen Vaters führt, der für uns sorgt, was das Ende des Überlebens- und Selbstbehauptungskampfes bedeutet. Wir haben es dann nicht mehr nötig, um uns selbst zu sorgen und für uns zu kämpfen. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 19 bis 24, den alten menschlichen Eigenschaften und die Eigenschaften, die wir durch die Gemeinschaft mit Christus erhalten. Und da heißt es, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, heißt es hier, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt die Frucht eine Fülle von Guten wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. So hoffe ich es wenigstens. Wirklichen Frieden gibt es nur durch Umwandlung des Menschen. Wenn in einem Menschen Frieden wird, weil er geborgen in Gottes Liebe nicht mehr für sich kämpfen muss, keine Angst mehr hat, zu kurz zu kommen, dann können sich die Eigenschaften Gottes in einem Menschen entfalten. Und dann können wir Menschen mitten im Unfrieden Frieden haben und Frieden stiften. In der Situation sind wir jetzt. Faszinierende Beispiele, wo Menschen das gelebt haben, gibt es im Großen und im Kleinen. Aber was wollen wir mit diesem Frieden anfangen? Ist das nur ein idyllischer Traum für besondere Gelegenheiten, für besondere Menschen? Die Antwort hierauf heißt Jein. Also ja und nein. Ich frage mich oft, oder habe mich oft gefragt, wenn ich in verschiedene Gemeinden kam, Gott hat gesagt, ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und dann gucke ich mir die Leute an und frage mich, wo ist er denn? Der Frieden. Der Friede, den Jesus uns bringt, ist der einzige realistische, wirkliche Frieden, den es aber in der Welt nie ganz realistisch geben wird, den wir aber trotzdem anstreben sollen als Leitziel. Wir werden es aus eigener Kraft nicht hinbringen, weil wir nicht vollkommen sind. In den 70er und 80er Jahren kam ja in der Friedensdiskussion die Frage auf, ob man mit den Aussagen der Bergpredigt die Welt regieren kann. Und auch hier lautet die Antwort Jein. Diesen Frieden kann es nur dort wirklich geben, wo beide Seiten sich von diesem Frieden Gottes beeinflussen und prägen und ihr Handeln bestimmen lassen. Insofern lautet die Antwort Nein. Da viele Menschen das gar nicht wollen und die, die es wollen, nicht vollkommen leben. Das Böse bleibt weiter in der Welt und muss durch Regeln, Strafen und Gewalt gestoppt werden, damit es sich nicht weiter ausbreitet. Martin Luther hat versucht, das in der Lehre von den zwei Reichen, dem Reich Gottes und dem weltlichen Reich, darzulegen. Im Reich Gottes herrscht wirklich Friede, den wir als Christen leben sollen. Im Reich der Welt gibt es nur einen vorläufigen und unvollkommenen Frieden, den wir als Bürger umsetzen und uns dafür einsetzen sollen. Karl Barth geht noch einen Schritt weiter und fordert von den Christen, dass sie das, was den wirklichen Frieden Gottes ausmacht, an Liebe, Barmherzigkeit, Geduld und allem anderen in der Gemeinde leben sollen. Und von dort aus soll es ausstrahlen in die Gesellschaft. Christen sollen als einzelne Menschen für sich auch im Alltag als Familienangehörige, Politiker, Arbeiter, Chef von Firmen und in allen Bereichen diesen Frieden lieben, leben und versuchen, diesen größeren Frieden umzusetzen. Wenn sie aber Verantwortung für andere Menschen tragen, dann müssen sie unter Umständen auch mit Gewalt dafür sorgen, dass sich das Böse nicht weiter ausbreitet und das Gute bewahrt bleibt. Wenn wir als Christen erkennen, was Gottes Friede bedeutet und Frieden wollen, dann sollen wir bei uns anfangen und uns von diesem Frieden verändern lassen, hin zum Ideal. Das Problem ist, dass wir uns immer wieder von anderen Geistern prägen und leiten lassen, zum Beispiel von der Gier nach Macht und Ehre, Neid und anderen menschlichen Eigenschaften. Diese Geister haben manchmal mehr Raum in uns und unter uns als der Geist Gottes. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht klagen über den Unfrieden in der Welt, sondern zu Jesus gehen, um uns von ihm und seinem Frieden anfüllen zu lassen. Und wir sollen den vorläufigen Frieden in der Gesellschaft, in der Gemeinde und anderen Bereichen fördern, indem wir das Böse, Chaos und Gewalt abwehren, damit das Gute Raum zur Entfaltung hat, aber uns nie damit zufrieden geben, sondern dem Ideal folgen. Mit den Früchten des Geistes, den neuen Eigenschaften der Kinder Gottes in die Welt, können wir hineinwirken, da wo wir leben und auch gerade im Unfrieden der Welt in unserer Umgebung. Das ist nicht einfach und das war es auch für Jesus nicht, weil es den menschlichen Instinkten zur Gegenwehr widerspricht. Und trotzdem sollen wir immer wieder als Jünger Gottes es versuchen. Am Ende eines Gottesdienstes erhalten Gottesdienstbesucher den Friedensgruß, geht hin in Frieden des Herrn und bringt diesen Frieden in die Welt. Im Frieden Christi gehen bedeutet, dass wir mit dem gehen, was Jesus uns schenkt an Geborgenheit, Fürsorge, Zuversicht, Hoffnung, Mut und dass wir keine Angst haben brauchen. In diesem Frieden können wir die Früchte des Heiligen Geistes erfahren und weitergeben. Und damit sollen wir leben in der unfriedlichen Welt und den Frieden dahin bringen, wo wir leben und arbeiten. Wir können nicht die Welt verändern, aber hier und da ein bisschen Paradies, ein bisschen Shalom, Frieden für Menschen schaffen. Der Abschnitt heute beginnt mit dem Satz, dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündet. Um Frieden geht es häufig in der Bibel. Ich möchte noch einige Beispiele nennen. In den ersten Kapiteln der Bibel wird berichtet, wie der Friede immer mehr zerstört wird, ausgehend vom Misstrauen des Menschen gegenüber Gott. In der Weihnachtsgeschichte, hatte ich schon gesagt, in Lukas 2 hören wir die Botschaft Friede auf Erden. Jesus benutzt häufig den Friedensgruß. Der Friede sei mit euch oder der Friede sei mit dir. Zum Beispiel in der Begegnung Jesu mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung. Und auch in den Briefen erscheint der Friedensgruß und das Thema Frieden wird auf vielfältige Weise behandelt. Dabei geht es in der Bibel immer um den vierfachen Frieden, das umfasste Heil in der Beziehung des Menschen zu Gott, zum Nächsten, zur Natur und zu sich selbst. Im Hebräischen, ich sage es nochmal, steht dafür das Wort Shalom. Es wird deshalb in der Bibel so häufig darüber gesprochen, weil der Friede eines der zentralsten Themen unseres menschlichen Lebens ist. Das haben alle Generationen so erlebt, und wir heute genauso. Die Welt ist voller Unfriede. Der Friede in der Gesellschaft ist brüchig. Im privaten Leben gibt es viele Probleme und Konflikte. Viele Menschen leben mit sich selbst im Unfrieden. Der Friede mit der Natur ist gestört. Und auch in der Kirche wünschen wir uns mehr Frieden. Da fragt man sich auch manchmal, sind das Friedensfürsten oder wollen sie ihn zerstören? Ich habe der Leitung des jetzigen Kirchentags einen Brief geschrieben und habe Peter Hane zitiert, der gesagt hat, das war ein Kirchentag ohne Jesus. Und er hat recht, er hat tatsächlich recht. Wenn man sich das Programm anguckt, 31 Themen zum Thema Gleichgeschlechtlichkeit. Und dann ein Abschlussgottesdienst, wo der Pastor zum Schluss sagt, Gott ist queer. Also bei ihm ist das Geschlecht auch nicht so eindeutig. Das muss man sich mal vorstellen. Da habe ich denen einen Brief geschrieben und habe sie doch gebeten, unter diesen Umständen die Kirchentage in Zukunft einzustellen. Ja, irgendjemand muss ihnen das ja mal sagen. Wir lesen doch in der Bibel, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Dennoch ist er so schwer zu leben, weil sich in unserem Inneren zwei Bedürfnisse beißen. Auf der einen Seite steht die tiefe Sehnsucht nach Frieden, Liebe, glücklich zu sein, Und auf der anderen Seite aber das Bedürfnis zur Selbstbehauptung und die Angst, dass wir untergebuttert werden, dass wir mit unserer Vorstellung und einem guten Leben nicht zum Zug kommen, dass wir für uns nicht genügend Raum haben, um uns zu entfalten. Und wenn es Konflikte gibt, dann treibt dieses Bedürfnis nach Selbstbehauptung manchmal schlechte Blüten, die wir gar nicht für möglich hielten. Und so ist das auch, was wir Menschen an Friedenszustand zustande bringen, das ist sehr brüchig. Manchmal erreichen wir einen Scheinfrieden, wo wir die Probleme unter den Teppich kehren oder hinter scheinbar heilen Fassaden verstecken, bis die Fassaden zerbrechen oder das Teppich so hoch wird, dass wir darüber stolpern. Manchmal wird es ein Friede, in dem die eine Seite sich mit der ihren Vorstellung durchsetzt, weil sie mehr Macht, bessere Beziehungen oder Mehrheiten hat. Dann hat die eine Seite Frieden, während die andere Seite unterdrückt wird, bis es irgendwann umgekehrt ist. Und manchmal wird es nur ein Waffenstillstand, der mit vielen Verträgen und Regeln abgesichert wird, damit der Streit oder Krieg nicht wieder ausbricht. Paulus redet hier von einem anderen Frieden. Er sagt, und da bin ich wieder im 1. Korintherbrief im 1. Kapitel ab Vers 17, und dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündet, die ihr fern wart, und ebenso denen, die nahe waren. Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Freunde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden, und der Eckstein vom Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten, durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Es geht hier darum, wie die Juden und die anderen Völker mit allen Unterschieden zu einer Gemeinschaft im Glauben zusammenwachsen können. Früher waren ja nur die Juden das Volk Gottes. Sie lebten mit den Zusagen und Geboten, die Gott ihnen, ihren Vorfahren, gegeben hatte. Im Lauf der Zeit hatten sie noch ihre Gewohnheiten und weitere Ordnung entwickelt. Alles war schön geordnet. Richtig zum Volk Gottes konnten aber nur Juden gehören. Nun kamen durch die Verkündigung des Evangeliums neue Menschen hinzu, aus anderen Völkern, die vorher nicht zum Volk Gottes gehören konnten. Sie hatten ganz andere Gewohnheiten und Vorstellungen vom Leben. Und schon unter den ersten Christen gab es Auseinandersetzungen und Streitigkeiten darüber, wie denn nun diese neue Einheit aussehen sollte. Einige meinten, die Christen aus den anderen Völkern müssten erst einmal alle Gewohnheiten und Ordnungen der Juden übernehmen, um vollgültige Christen zu sein. Andere aus anderen Völkern meinten, die ganze Vergangenheit des Judentums spielt überhaupt keine Rolle. Man müsse sie über Bord werfen. Und die Frage war, wie kommt es zu einer Einheit? Das ist eine gute Frage. Die können wir uns in unserer Gemeinde auch stellen. Setzt sich eine Seite durch, gibt es Kompromisse oder kommt es zu Spaltung? Paulus macht immer wieder deutlich, dass uns durch Jesus Christus ein ganz anderer Frieden zuteil wird. Diese neue Einheit entsteht durch das, was Gott in Jesus für uns getan hat. Friede entsteht, indem Gott uns alle ganz neu mit sich verbindet in seinem Geist. Er gibt uns einen neuen Geist, der sich anfühlen lässt von Gott, sich geborgen weiß, geliebt vom himmlischen Vater, frei vom Selbstbehauptungskauf und fähig zur Liebe, zum Geben, wo die Vergangenheit keine Rolle spielt, die gesellschaftliche Position oder Nationalität, sondern nur das neue Leben in Jesus. Der frei ist von sich selbst und fähig zur Liebe, für den anderen da sein, der im anderen Christen Gott erkennt, weil er auch von Gottes Geist angefüllt ist. Reinhard hat ja in seiner letzten Predigt sehr eindrücklich über die Liebe gesprochen. Wir stehen alle gleich vor Gott mit unserer Schuld und unseren Fehlern. Und doch vergeben mit unserem Drang zur selbst mit unserem Drang zur Selbstbehauptung. Wir können dankbar sein, dass wenn es in einer Gemeinde weitgehenden Frieden gibt. Aber was ist das für ein Friede? Gibt es Frieden, weil die Atmosphäre so nett ist und in der Gemeinde so viele nette Menschen sind? Oder gibt es nur oberflächlichen Frieden, weil gerade alles gut läuft? Oder ein Scheinfrieden mit Müll unterm Teppich? Oder ist der Friede tief gegründet und dauerhaft in der Verbindung zu Jesus? Sehen die Mitglieder sich nicht nur als nette Menschen, die es auch woanders gibt, oder sind sie fest verbunden als Geschwister im Glauben? Paulus gebraucht dafür ein Bild, wie alle von Gott zusammengefügt werden. Wie einzelne Steine werden wir zusammengefügt zum Haus Gottes, jeder an seinem Platz. Das Fundament dieses Hauses, der neuen Gemeinschaft, ist die Botschaft der Bibel und der Eckstein in Jesus. Das ist die Grundlage dieser Gemeinschaft, die uns fähig macht, als Gemeinde ein gutes Zeugnis von Jesus abzugeben. Die Welt, die Menschen brauchen dieses Zeugnis von Christen als Hinweis, diesen Frieden auch in die Welt zu bringen und ihn zu leben. Die Welt, die Menschen brauchen Jesus, die den Frieden leben, weil sie durch Jesus in sich den Frieden Gottes haben. Doch diese Gemeinschaft ist nicht selbstverständlich. Sie ist kein Besitz. Die Gefahr ist, dass wir uns immer wieder von anderen Geistern prägen und leiten lassen, zum Beispiel von Macht, Neid, Ehre oder Anerkennungssucht, und dass wir andere Dinge zum Fundament, zur Grundlage unserer Gemeinschaft machen, zum Beispiel politische Überzeugung, Sympathie, gleiche Meinung und Interessen. Diese Geister haben manchmal mehr Raum unter Christen als der Geist Gottes. Wir schieben sie mit unter das Haus und dann bekommt das Haus eine Schieflage. Wenn wir diesen Frieden wollen, den Gott uns gibt, dann nur, indem wir uns immer wieder hinwenden zu Gott und uns von seinem Geist prägen und gestalten lassen. Den Frieden im Miteinander nicht in den menschlichen Wegen suchen, sondern durch die Gemeinschaft mit ihm. Gottes Geist allein soll die neue Gemeinschaft prägen. Wir müssen uns gemeinsam auf dieses Fundament stellen. Friede in unserem Herzen wird erreicht dadurch, dass Gott uns liebt, dass er uns zuerst geliebt hat und dass er es gut mit uns meint. In der Gemeinschaft der Christen ist die einzige Basis die biblische Botschaft, das Zeugnis von Jesus, was er für uns getan hat, und dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gott Liebesabsichten mit uns hat. Gott gebe uns seinen Segen, dass immer mehr Gemeinden, immer mehr so Gemeinde Jesu Christi sind. Amen.
Amen.
Amen. Jürgen.